Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Talk. Heute geht es um die große Frage, was machen Elite-Universitäten eigentlich so besonders? Und sind sie wirklich so besonders und lohnt sich das Investment? Genau darüber wollen wir heute mit unserem Gast Katrin sprechen. Katrin hat in Amerika studiert, sie hat bei der World Bank gearbeitet, sie kommt aus ganz einfachen Verhältnissen aus der Nähe von Stuttgart und ist heute erfolgreiche Gründerin im D2C-Bereich mit über 50 Millionen Umsatz. Wir wollen von ihr wissen, wie schafft man es, aus einer kleinen Vorstadt raus in die Welt zu kommen, wie schafft man es, zur World Bank zu kommen und wie kann man sich auch gegen den Widerstand seines eigenen Umfelds trotzdem wieder inspirieren lassen, größer zu denken. Darum wird's gehen, freu dich auf die nächsten 60 Minuten, ich habe mich sehr gefreut, dass sie da war. Jetzt geht's los. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier wieder bei uns im schönen Studio sitzen und dass wir den nächsten Podcast-Gast zusammen haben. Und heute wollen wir den großen Sprung über den Teich machen. Wir wollen mal einen Blick in die USA werfen. Wir wollen mal verstehen, was es eigentlich bedeutet, in dieser sogenannten Ivy League, also diesen Top-Elite-Unis, unterwegs zu sein. Katrin, ich freue mich sehr, dass du in Deutschland bist, dass du hier bei uns bist. Schön, dass du da bist.
Super, freue mich. Danke dir.
Wir saßen ja vor kurzem sogar noch zusammen, oder was heißt, du standst bei uns auf der Bühne und der Titel war ja so ein bisschen From Ivy League to World Bank und dann quasi zum eigenen Unternehmen. Genau die Reise wollen wir heute nochmal durchgehen. Wir wollen nochmal von dir heute lernen, was es eigentlich bedeutet, aus Deutschland seine Sachen zu packen und nach drüben zu gehen. Wie ist das Leben eigentlich da drüben? Wir haben eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, es kamen super viele Fragen auch nach deinem Vortrag darüber, so, hey, wie funktioniert das, wie komme ich da rein? Weil auf den zweiten Blick, das ist so ein bisschen das Thema, wenn man sich dein LinkedIn-Profil anguckt, dann sieht das ja alles nach einem Lebenslauf aus, wovon die meisten Leute irgendwie nur träumen. Und da hast du, glaube ich, auch noch so ein paar Anekdoten dazu. Und da finde ich super spannend auch nochmal deinen Blick, wie ist es eigentlich drüben, ein Unternehmen zu gründen? Also wir haben ja irgendwie verschiedene Unternehmerinnen, Unternehmer hier, Politiker, aber auch nochmal diesen Business Aspekt in den nächsten 60 Minuten mal von dir zu hören und zu lernen, wie das Ganze funktioniert. Für alle, die dich nicht kennen, ich glaube, was man wissen muss, du hast das Unternehmen vor 7 Jahren, Beerbee, in den USA gegründet. Ihr seid mittleres achtstellig, also ich würde mal schätzen, irgendwas zwischen 40 bis 60 Millionen. Der Großteil der Firma gehört dir, du hast erst sehr, sehr spät Investoren dazugeholt. Du hast auch gesagt, nur zum kleinen Teil. Also von daher, unternehmerisch schon mal höchsten Respekt. Lass uns aber mal ganz am Anfang zum Start deines Lebens springen. Hol uns nochmal ab. Katrin, wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Warst du immer die Einser-Schülerin und war für dich völlig klar, Columbia, Harvard, das sind die großen Namen, da will ich hin?
Ja, also ich hab das ja damals schon, oder was ist damals, letzte Woche bei euch auf der Bühne gesagt, wenn man jetzt gerade den Lebenslauf anguckt, dann denkt man ja, man sieht immer nur die letzten Stationen, man guckt irgendwie auf die Columbia, Harvard, jetzt Unternehmen gegründet, Weltbank kommt dann irgendwie noch vor und denkt so, ach krass, die hat ja wahrscheinlich immer schon einen Plan gehabt oder irgendwie relativ früh wahrscheinlich schon gewusst, dass sie dahin möchte. Und das war eigentlich gar nicht so. Ich war eigentlich jemand, der super planlos war. Ich komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf bei Stuttgart, Nufringen. Und das ist schon so eine kleine Sleepy Town, wo halt eigentlich nicht viel los ist. Und komme auch aus so, in Deutsch würde man sagen, Arbeiterkind. Also meine Eltern haben nicht studiert und als ich auch Abitur gemacht habe, ich war in dem Sinn halt fast schon so perspektivenlos, weil ich kannte irgendwie niemanden, der an der Uni irgendwie studiert hat oder wie man da richtig rankommt. Und aus meiner Familie hatte auch noch nie jemand studiert. Und mein erster Schritt eigentlich war so, also habe dann eben den Abschluss gemacht und habe dann überlegt, ja, wie kann ich irgendwie jetzt Kohle machen? Ne? Das war so irgendwie das Erste irgendwie. Und dann, wenn man aus Stuttgart kommt, dann ist so das Beste, was hier passieren kann, ist, dass du halt irgendwie einen Job beim Daimler oder bekommst. Bosch, ne? Bei Bosch, Daimler, ja. Dann hat man irgendwie es geschafft, wenn man da reinkommt. Und dann hatte ich das halt so überlegt. Und da gibt es dann gerade in diesem Motorenbereich und diesem Werk in Sindelfingen, gibt es da diese Sommerpraktika. Und hatte mich dann da auch bewusst für praktisch diesen Manufacturing-Bereich entschieden, weil man da eigentlich Schichtarbeit machen kann und mehr Kohle verdient hat. Also ich wollte auch gar nicht irgendwie einen Bürojob oder sowas machen, also komplett verpeilt eigentlich. Und dann nach 6 Wochen kam dann so dieser Bescheid und dann war ich erst so enttäuscht, dass ich jetzt statt im Manufacturing-Bereich jetzt doch ein Office irgendwie Angebot bekommen habe. Ich so, okay, also habe ich irgendwie dann 1200 D-Mark irgendwie verdient und muss dann halt 9-to-5 in den Office-Job dann gehen und war dann eigentlich auch ganz cool. Dann bin ich dort angekommen und habe dann auch erstmal irgendwie so verstanden, wie es in so einem Unternehmen irgendwie auch abgeht und hatte dann auch zum ersten Mal irgendwie dann auch Zugriff zu Leuten, die halt irgendwie studiert haben, die auch mal im Ausland gewesen waren und habe dann so, war dann in Meetings mit dabei, erste Präsentationen angefertigt. Und dann nach 3-4 Wochen hat dann mein Chef sich irgendwann mal irgendwie vor mich hingesetzt und meint so, ja, Katrin, was machst du hier eigentlich? Was ist denn dein Plan? Und ich so, ja, keine Ahnung, vielleicht irgendwie, ne, später irgendwie beim Daimler dann irgendwie Bereich irgendwie was machen. Der meint so, warum denn nicht studieren? Und dann über mehrere Gespräche hat er mir dann eigentlich so die Augen geöffnet, was eigentlich es für Möglichkeiten dann auch gibt und hat mir dann auch sogar mit der Bewerbung geholfen. Und das war halt echt ein Game Changer für mich, weil wenn ich ihn nicht getroffen hätte, also den Herrn Basche, der, also wäre mein Leben komplett anders verlaufen. Dann wäre ich wahrscheinlich immer noch irgendwo in der Nähe von Stuttgart und hätte da was gemacht, aber das halt so jemanden zu haben in diesen ersten Tag oder in diesen Early Stages war halt echt Gold wert und wäre auch jetzt sowas, wo ich zurückschaue, würde ich jetzt heute niemand mehr empfehlen, wie so wie ich zu sein und so planlos und zu hoffen, dass irgendwie so ein Retter, Mentor dann irgendwie zufällig vorbeikommt, weil es hätte auch keinen Herr Basche eben geben können und dann wäre das sehr anders ausgelaufen oder ausgegangen. Und ich hatte dann also relativ klein schwäbisch gedacht. Dann hatte ich irgendwie gesagt, ja, ich will jetzt nicht irgendwie in die Uni ins Ausland oder eine Uni, weil da verdient man ja auch nichts. Und habe mich dann für ein duales Studium entschieden und habe dann eben bei der Berufsakademie angefangen. Auch relativ, ja, weil man eben schon was verdient hat dort. Und das war sozusagen der Anfang, wie ich praktisch dann überhaupt dazu gekommen bin, zu studieren.
Duales Studium, Geld verdienen, kleine Welt in Baden-Württemberg. Ich glaube, nur um das zu hören, ich glaube, da finden sich wahrscheinlich auch viele, die jetzt gerade zuhören, auch wieder. So, waren das aber auch geprägt von Glaubenssätzen deiner Eltern? Hattest du Geschwister? Also wie bist du aufgewachsen?
Auf jeden Fall. Also gerade meine Eltern, da gibt's ja immer, Herzblatt, gibt's das noch? Weiß ich nicht, ob es das noch in Deutschland gibt. Und wir haben das immer samstagabends angeguckt. Meine Eltern saßen da und meinen, da sitzen halt diese ganzen Studierenden, weil die haben ja auch irgendwie zu viel Zeit. Deswegen sind die da am Herzblatt. Also es war irgendwie schon so fast so, Studierende sind irgendwie so was Negatives. Und ich war auch die Älteste. Also es war dann irgendwie auch keine irgendwie von meinen Geschwistern oder von irgendwie Cousinen, Cousins, die irgendwie mir ein anderes Bild irgendwie gezeigt haben. Es war schon so eine relativ kleine Welt und es war eher so, mal was Handfestes zu haben und man kann ja dann später irgendwie auch nochmal drauf aufbauen und vielleicht auch nicht zu viel Risiko eingehen, eher, sage ich mal, so geradlinig irgendwie seinen Weg Stück für Stück eben aufzubauen und irgendwie eher gucken, so dieses Schaffen, Häusle bauen. Ja. Und da war irgendwie gerade so dieses also Unternehmensgründung schon mal gar nicht oder halt irgendwie auch jetzt im Ausland studieren. Das waren irgendwie Sachen, das war irgendwie gar nicht auf der Tagesordnung.
Wie gucken die da heute drauf?
Ja, jetzt haben sie natürlich, also ich sag mal, der erste Schritt, wo meine Eltern so stolz waren, war, als die Promotion abgeschlossen war und ich dann den Job bei der Weltbank bekommen habe. Weil, also da, wie gesagt, guter Job.
Jetzt ist sie durch, jetzt hat sie was Festes in der Hand.
Was Handfestes, gutes Gehalt, dann hast du ja da auch den Diplomatenpass, den du da bekommst und es ist dann sozusagen auf einmal so, okay, hat sich das dann doch irgendwie jetzt am Ende ausgezeichnet. Ich glaube auch, als ich dann meinen ersten Abschluss an der Columbia hatte, das ist ja auch, wenn du die in der USA, die Graduations ist ja fast schon so, als der Papst gekrönt wird, ne? Also du kommst dann irgendwie runter mit deiner Kutte und irgendwie dann wird das alles zelebriert. Und da sind meine Eltern dann auch zum ersten Mal in die USA geflogen. Und meine Eltern sprechen ja auch kein Englisch. Das war auch, also mit den Deutschen, denen ich dort dann studiert habe, da die Eltern hatten dann irgendwie entweder auch studiert oder hatten halt alle gute Jobs, waren vielleicht im akademischen Bereich. Das war dann schon auch so ein bisschen, okay, und das sind meine Eltern und ich habe dann immer die Übersetzung machen müssen.
War dir das peinlich?
Bisschen schon, ja. Ja, gerade wenn du so am Anfang, habe ich dann immer noch versucht, glaube ich, meine Eltern so zu ändern, dass ich sage, hier habe ich mal immer die FAZ reingelegt oder irgendwie versucht so in die Richtung. Und das hat aber dann, glaube ich, auch eine Weile gedauert, bis ich dann irgendwie mal, wie sagt man, Peace damit machen musste, dass das eben, das ist so, wo ich aufgewachsen bin, das ist auch okay so. Und ich kann jetzt meine Eltern nicht mehr ändern. Das Einzige, was ich ändern kann, ist eben meine Einstellung und was ich eben jetzt aus meinem Leben mache. Aber das war schon auch so ein Weg. Und ich glaube, gerade wenn man am Anfang noch ist und dann gerade vergleicht man sich dann auch ich glaube, umso jünger man ist, umso mehr
permanent. Also wir können uns davon ja nicht freimachen.
Klar, dann irgendwie dazustehen und irgendwie so, die haben dann, sind dann eben mit den Eltern und die unterhalten sich dann alle auf Englisch und du stehst dann irgendwie so daneben und irgendwie deine Eltern haben jetzt auch keinen so einen schicken Anzug an, sondern einfachere Klamotten. Also das ist dann schon, wo man dann irgendwie denkt, ach, keine Ahnung. Also man schluckt dann schon ein, zweimal. Aber ja.
Also war das ein Teil deiner Motivation dann auch zu sagen, also wir sind ja davon, du hast Herrn Basche bei Daimler kennengelernt, der gesagt hat, ey Katrin, irgendwie in dir schlummert ein bisschen mehr. Denk doch mal über Studium nach. Also da hat dir jemand ja ein Tor, ein Portal aufgemacht, von dem du überhaupt nicht wusstest, dass du es kennst. Und ich glaube, auch das ist ja wieder so sinnbildlich für, ich erinnere, ich erzähle es euch hier auch immer wieder, meine Berufsempfehlung war, ich sollte am Flughafen irgendwie am Schalter arbeiten. Also, in meiner Familie hat auch irgendwie, meine Eltern haben auch nicht studiert, die haben es mir nie verbaut, also die haben immer gesagt, Henny, mach, was du willst. Aber diese kleinen Momente im Leben, diese einzelnen Begegnungen, die wirklich so viel verändern können, ne, in einem Praktikum, und dass du dann aber, das kann ein Lehrer sein, das kann jemand im Praktikum sein, der dir die Tür öffnet und sagt so, denk doch mal drüber nach. Du hast dich dann entschieden, duales Studium zu machen, ein bisschen Geld verdienen, aber trotzdem zu studieren. Wie ging es dann weiter? Dann warst du durch?
Genau, also ich habe dann also das Studium dann auch abgeschlossen, und eine Sache, die ich halt auch immer irgendwie unbewusst, glaube ich, eher gemacht habe, weil jetzt gucke ich so, wo war so die Motivation? Und ich glaube so, ich habe früher halt schon so gemerkt, gerade wenn du vielleicht jetzt nicht so das Netzwerk hast oder so die Connections, du musst vielleicht so ein bisschen härter irgendwie nochmal reinhauen, ne? Also ich war früher zum Beispiel auch, was mich sehr geprägt hat, war im Reitstall. Ich war halt da irgendwie, wollte auch immer gerne reiten. Und da war dann natürlich auch so diese Schichten, wo praktisch dann gab es die Leute, die sich halt ein sehr teures Pferd oder ein Pferd irgendwie leisten konnten. Und dann gab es halt die nur Klassen oder Stunden dort nehmen konnten. Und dann irgendwie, wenn du extra manchmal ein Pferd noch reiten wolltest, extra, dann musstest du am Samstag halt dann irgendwie nochmal die Ställe ausmisten oder die Bahn irgendwie nochmal sauber machen. Und da war irgendwie schon so, okay, wenn du jetzt nicht in dem Teil dazu bist, dann musst du halt extra arbeiten und irgendwie nochmal reinhauen, ne, um irgendwie dann voranzukommen. Und ich glaube, das so hat wahrscheinlich auch so dazu beizutragen, so okay, es ist halt so, und dann muss man halt irgendwie noch mal mehr machen oder noch mal irgendwie einen nachlegen, wenn halt irgendwie das andere halt vielleicht jetzt gerade nicht so gegeben ist. Ich habe da zum Beispiel auch dann, als ich bei der Berufsakademie war, also 99% gehen ja dann ins Unternehmen und fangen dann den Job an, und habe aber versucht halt auch nebenbei immer relativ viel irgendwie meinen Interessen nachzugehen und bin da dann, also habe dann nachmittags bin ich noch in so einen Debattierclub in der Uni Stuttgart gegangen, weil ich einfach Bock drauf hatte und habe da dann eben Studenten kennengelernt, halt von verschiedenen Unis, und wir sind dann auch auf deutschlandweite so Debattierwettbewerbe gegangen, und da habe ich dann irgendwie nochmal, war so ein Upleveling, wo ich gesagt, ach krass, die sind ja irgendwie fast nochmal krasser als meine Kommilitonen und die machen da irgendwie nochmal coole Sachen und irgendwie studieren das, und dass man praktisch, dann habe ich so gesehen, okay, in einer richtigen Universität zu studieren, das ist auch nochmal was anderes als Berufsakademie. Es war halt wirklich so Stück für Stück so dieses Upleveling, wo du halt dann wieder in so einen neuen Kreis reingekommen bist und dann merkst du halt so, okay, da gibt's nochmal eine andere Welt, das ist nochmal so eine andere Perspektive. Und bin dann danach, statt eben jetzt so gleich den Job einzusteigen, nach dem Bachelor, bin ich dann nochmal an die Witten-Herdecke-Uni gegangen und habe da dann nochmal auch einen Master gemacht. Und da hast du dann nochmal irgendwie Leute kennengelernt, und da waren dann zum ersten Mal, dass Leute irgendwie in Oxford studiert haben, dass Leute in Harvard irgendwie ein Summer-Programm machen, und da bist du dann auf einmal so, ach krass, da gibt's doch was über Deutschland hinaus, und dann irgendwie kommst du mit denen ins Gespräch, die halt dann irgendwie nochmal eine ganz andere Perspektive haben, aber für mich hat's halt einfach so diese verschiedenen Schritte irgendwie gedauert, oder bis ich halt irgendwie dann irgendwie gemerkt habe, okay, da gibt's noch eine andere Welt, da gibt's noch einen nächsten Schritt, und ein bisschen wie so ein Vorhang, da halt nach jedem Game oder nach jedem Level geht noch ein anderer Vorhang auf. Und ich glaube, klar, es gibt wahrscheinlich welche, und deswegen schätze ich das auch so, was ihr macht mit Cheftreff, weil ich habe gesagt, wäre es damals irgendwie, hätte ich auf so eine Konferenz gehen können, wo ich irgendwie mich mit Leuten ausgetauscht hätte, hätte ich wahrscheinlich einige von diesen Zwischensteps, wo ich sage, die hätte es eigentlich gar nicht gebraucht, jetzt so rückblickend. Vielleicht dann irgendwie hätte ich so einen geradlinigeren Weg irgendwie hingehen können, aber es gab es halt für mich damals nicht, oder ich hatte da nicht den Zugang dazu. Also so sich dieses Netzwerk halt aufzubauen, das wäre halt eins von meinen Top-Key-Takeaways, wenn ich jetzt nochmal irgendwie die junge Katrin nochmal, ich sag mal, hey, lass mal jetzt nicht alles auf Mr. Basche irgendwie lasten, sondern nimm mal Sachen selber in die Hand.
Aber das Spannende auch, was du beschreibst, quasi von, du hast dich ja Level Up, Level Up, Level Up. Und also ich wusste, ich glaube, bis ich Anfang 20 war, wusste ich auch nicht, was der Titel CEO heißt. So, also ich kannte das auch nicht. Ich habe dann irgendwann einen Freund gehabt in Schottland, ein Auslandssemester, und der wieder kam, ich will CEO werden. Und ich war, hey, was ist denn CEO? Und ich habe mich geschämt, das zu fragen, so, ne? Aber so ist die Welt irgendwie da draußen. Und dann kriegt man so eine Idee, was irgendwie auch möglich ist, weil, also du hast ja eben schon Oxford und sowas, Stanford, das sind ja die großen Namen. Aber du hast Blut geleckt und hast gesagt so, okay, ich traue mir das irgendwie gut. Warst du gut in der Uni zu dem Zeitpunkt? Also
ja, also ich habe schon so, also ich war jetzt nicht, glaube ich, ein Streber. Ich war auch im Abitur, war in der Abi-Zeitung als einer der größten Schwänzer. Mhm. Aber weil ich immer noch so kleine Nebenjobs halt hatte. Ich habe ja alles Mögliche irgendwie dann eben noch nebenbei Kohle verdient. Das war ja immer der Fokus. Aber dann, also letztendlich, als ich mich dann auch mal fokussiert hat und gesagt habe, okay, da musst du jetzt auch mal hier 120%, also so diese Perspektive. Ich glaube, als mal einmal der Schalter umgelegt war, okay, da, auf das kommt jetzt drauf an, und dann konnte ich mich auch fokussieren und dann waren auch meine Noten auch gut. Ja.
Wie ging es dann nach Columbia? Also Ivy League, Big Dream, 100.000 Bewerbungen, sehr, sehr geringe Prozentzahl der Leute, die angenommen wird. Wie bist du da reingekommen? Wie hast du dich entschieden, das zu machen, das zu gehen?
Also ich hatte erstmal, für mich war der Schritt dann, also als ich von aus Witten dann eben rauskam, hatte ich dann verschiedene Auslandssemester eben gemacht, hatte da dann einfach schon mal irgendwie eine größere Perspektive und wusste, dass mich eben so dieser VWL-Bereich und Policy-Bereich interessiert, und habe dann auch noch mal einen Zwischenstopp gemacht in der NGO und gerade da in diesen Entwicklungshilfebereich in Afghanistan dann kennengelernt. Und da war ich dann so, okay, wenn ich jetzt praktisch irgendwie noch mehr Impact haben kann, weil es war eine relativ kleine NGO, und habe dann auch Leute kennengelernt, die bei der Weltbank, bei der UN gearbeitet haben, und dachte so, okay, krass, die haben halt richtig einen Impact dort und da möchte ich gern hin. Also mein Ziel war dann irgendwie schon in die Weltbank, in die Richtung oder zur UN zu kommen, und dann habe ich eben geschaut, was gibt's denn für Studiengänge in den USA und was sind so die Universitäten, die das anbieten, und Columbia war halt schon eine der Top-Universitäten in dem Bereich. Und hatte ich mich eben beworben. Das war dann auch, also die Bewerbung, habe ich sagen. Viele sagen immer, ach ja, ich habe das in 2 Wochen gemacht. Bei mir hat das irgendwie schon länger gedauert, fast irgendwie ein Jahr, bis man irgendwie die ganzen Essays und den CV und die Empfehlungsschreiben dann irgendwie zusammenkriegt, den GMAT irgendwie sich vorbereitet hat und dann auch durch die Interviewphase durchgeht. Und ja, dann hat's am Ende dann geklappt. Und dann habe ich meine Koffer gepackt.
Und dann ging es rüber. Gibt es von dir ein Video, wie du dann quasi vor deinem Mailpostfach wartest und sitzt und dann sagst du, yes, ich habe die Zusage bekommen?
Leider habe ich das nicht gefilmt, aber das war in der Tat, war das dann einmal abends, kam dann die E-Mail rein. Und ja, das war schon dann dieser Moment so, krass, okay. Ich hatte davor nämlich auch mal den Campus gesehen, als ich da mal eher als Touri war, und habe dann die Studenten angeguckt und dachte nur immer so, krass. Stell dir mal vor, wenn du dort als Student wärst. Oder auch, wie lucky sind die eigentlich, die Studenten? Und dann halt so, okay, krass, ich werde da jetzt irgendwie, nächstes Jahr sitze ich dann dort als Studentin. Das war eher so, kneif mich. War ein Riesenstep.
Den Step zu gehen, zu schaffen, aber die dritte Frage, die mich dann, also mir so vor den Kopf kommt, ist irgendwie, so ein Studium in den USA kostet ja auch irgendwie, ich glaube, zwischen 100 und 200.000 Dollar. Also das ist ja nicht, dass du sagst, okay, cool, ich habe mich jetzt ein ganzes Jahr vorbereitet, ich habe jetzt die Sorge, du musst das Ganze auch finanzieren.
Ja, ich hatte zum Glück auch ein Stipendium dafür bekommen, aber das deckt natürlich auch nicht alles ab. Du musst dann auch einen Teil an Kredit aufnehmen, und das war auch so der erste Mindset-Shift vom sozusagen, okay, ich muss irgendwie jetzt jeden Monat irgendwie, dass Kohle reinkommt, zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier auch einen kleinen Kredit aufnehme, dann kannst du ja auch dann die Rechnung aufmachen, wenn du praktisch dann das Gehalt, das kommt dann relativ schnell wieder rein, wenn man dann den Job dann auch landet.
Hast du die Rechnung so gemacht quasi? Was hat der MBA oder was war das dann?
Also letztendlich für die ganzen 2 Jahre sind das dann, also ich glaube 120.000 pro Jahr. Also es ist dann schon 250.000, die dann dazukommen. Und du kannst dann praktisch im zweiten Jahr, kannst du ein Stipendium von der Uni bekommen und bist dann irgendwie Tutor. Man muss natürlich auch passen, dass du auch den da gut abschließt in dem Kurs. Aber wenn das klappt, dann werden dann dir Studiengebühren dann erlassen. Da hatte ich dann auch irgendwie gehofft, dass ich da irgendwie dann vielleicht das Stipendium im zweiten Jahr kriege. Aber das wusste ich dann zu dem Zeitpunkt nicht. Ich wusste, dass eben Teil von den Studiengebühren übernommen wird durch das Stipendium, was ich in Deutschland bekommen habe. Und dann einen Teil habe ich dann einen Kredit bei der Sparkasse in Nuffring aufgenommen. Und ja, aber ich glaube, da auch vielleicht jemand, der jetzt so davor steht und sagt, hey, das ist schon viel Kohle, einfach zu gucken, wo gibt es vielleicht Finanzierungsmöglichkeiten, dass man nicht das ganze Geld irgendwie aufnehmen muss. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Es gibt ja auch verschiedene Programme in Deutschland, die eben das auch fördern. Aber auch dann vielleicht so ein bisschen weitsichtig, weil was jetzt sich vielleicht als viel Geld irgendwie anfühlt, hast du wirklich sprichwörtlich dann in 2 Jahren hast du das wieder drin, wenn du dann auch dann den Job, den richtigen Job dann bekommst.
Die Top-Jobs bekommst. Also es ist schon, glaube ich, wenn du sagst auf der einen Seite 250.000 Investments und dein ROI ist irgendwie zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du danach einer der Top-Jobs, die dann in den USA mit was verdient man, was ist so ein Top-Job, 200.000, 300.000? 400.000, was verdient man?
Also gerade denn in dem Einstiegsbereich 150.000 netto.
Okay, und dann rechnest du quasi, wie lange brauche ich, um das wieder zurückzuzahlen. Aber das ist ja schon ein bisschen vergleichbar auch mit so einer Unternehmensgründung. Also wo du am Anfang irgendwie Geld in die Hand nimmst und sagst, wenn ich das jetzt hier durchs Ziel trage, kommen wir auch gleich nochmal dazu, was dann quasi dein finanzieller Return on Invest ist. Jetzt haben wir ja die Chance, wir wollen noch so ein bisschen in deinen Kopf reingucken. Columbia, Ivy League, Harvard warst du auch kurz. Wir haben ja eben auch drüber gesprochen. Wie würdest du das beschreiben? Was macht das so besonders da? Was ist diese Anziehung? Oder ist das Ganze nur ein Mythos und die kochen auch alle nur mit heißem Wasser? Oder wie ist das Campusleben? Sind die wirklich so smart?
Also am Ende ist es halt schon so der Drive und es kommt immer auf die Leute drauf an, mit denen du dich umgibst. Und du bist dann schon auf einmal dann mit Leuten zusammen, da sind alle super smart und alle sind zusätzlich auch noch motiviert. Ne? Also für mich war es öfters, wenn ich in Deutschland irgendwie war, dass ich manchmal irgendwie, es gab wenig Leute um mich rum, die halt irgendwie gesagt haben, komm, wir machen nochmal was extra, wir stellen irgendwie nochmal was auf die Beine oder irgendwie machen was Cooles neben dem Studium. Und da war auf einmal so, jeder hatte irgendwie was Cooles gemacht, hat irgendwie Bock nochmal irgendwie was zu machen. Du findest auf einmal irgendwie 4, 5 Leute sofort irgendwie im selben Raum. Ja, wir machen jetzt den Club zusammen, wir machen die Konferenz, bauen wir noch zusammen auf. Einfach, weil jeder irgendwie Bock hat, was zu machen. Und das war auf jeden Fall schon cool, auf einmal international dann mit so Leuten zu sein, wo jeder halt irgendwie Bock hat, was zu machen, richtig Gas geben will und irgendwie auch jeder was Spannendes halt schon gemacht hat. Also du kamst dann halt in, weiß ich nicht, einer von meinen besten Freunden dann dort, der kommt ursprünglich aus Mauritius und ist dann kurz bevor er angefangen hat, ist er mit dem Fahrrad durch die ganze USA gefahren und hat dann Fotografie dort gemacht. Also einfach sowas, wo ich sage, so krass. Und hat dann später auch, also noch eine Agentur mit aufgebaut für Impact Bonds. Also sind halt einfach so Leute, wo halt irgendwie immer jemand Ideen hatten, die sie dann auch eingebracht haben, wo man nachdenkt und dann denkt, so krass.
Und ich glaube, man muss auch sagen, vielleicht kannst du es bestätigen, das sind Leute, die Bock haben, aber die sich, also es ist nicht immer nur Geld getrieben, sondern es sind Leute, die sich einfach wirklich engagieren, ne? Und es kann auch was Kreatives sein. Und ich meine, du warst in der NGO, so, also du musst ja deine Bewerbung, musst du ja auch so preppen, im Sinne von, ja, ich brauche wahrscheinlich gute Noten aus meinem Masterstudium, ich brauche Empfehlungsschreiben, aber ich muss mich auch irgendwo sozial engagiert haben. Also das ist ja auch ein wichtiger Faktor, oder?
Ich glaube einfach so, was die ja wissen wollen, auch wenn du praktisch in dieser Kohorte dann drin bist, dass du halt, ich glaube eher als engagiert, dass es halt jemand ist, sitzen die dann drin und gehen dann nach der Vorlesung nach Hause und machen dann irgendwie ihr Ding? Oder ist das halt auch jemand, der was irgendwie beisteuern kann, also der irgendwie dann die Gemeinschaft dort bereichert. Irgendwie jemand, der halt Leadership irgendwie mit reinbringt oder Drive mit reinbringt. Und das kann ja verschieden irgendwie aussehen. Also für jeden hat der Drive, also Drive für mich ist auch, wenn du mit dem Fahrrad irgendwie so eine durch die USA fährst und dann irgendwie so deine Bilder mit auf, das ist ja auch, ist ein anderer Drive als jemand, der vielleicht irgendwie top bei der Investmentbank oder bei der Unternehmensberatung war. Aber ich glaube, da wollen sie halt schauen, dass jeder halt irgendwie was beiträgt dann zu dieser Community, was es ja dann auch so special macht, weil halt jeder irgendwie, das ist dann so diese Energie, die dann alle zusammenbringen.
Wie hat sich die Katrin, die damals das kleine Praktikum gemacht hat, zu dem Zeitpunkt schon verändert? Also war
Also ich glaube schon, ich meine jetzt ich habe ja gesagt, ich habe früher halt sehr klein gedacht und immer so Schritt für Schritt. Irgendwie erstmal bis zum nächsten so hangeln und irgendwie so Sicherheit, alles und sagen, okay, ich kann vielleicht auch mal was wagen. Also ich glaube auf jeden Fall schon mal selbstbewusster irgendwie gewesen oder selbstbewusster geworden und halt einfach so über den Tellerrand zu schauen und dann auch mal die Möglichkeit, okay, was könnte jetzt auch nach der Columbia sein? Also einfach so diese Möglichkeiten schon mal abzuchecken, was ich halt vorher eher so diese Scheuklappen halt auf hatte für eine lange Zeit. Ich glaube, das hat sich damals irgendwie schon an der Columbia so abgezeichnet.
Und ich, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde jetzt Columbia sitzen, ich komme aus Deutschland mit meinem deutschen Master, mein Englisch ist okay, so, dann habe ich da aber die intellektuelle Elite, die da Argumente rausschießt, da kann wahrscheinlich kein deutscher Debattierclub irgendwie hinterher. Also wie fühlt man sich da? Also fühlt man sich nicht da massiv eingeschüchtert?
Ja, also die ersten Wochen, da sitzt du dann, weil du kalibrierst dann ja auch so, wie smart sind die jetzt auch wirklich, ne? Und irgendwie kann ich da auch mithalten. Und da kommt dann natürlich auch, ich muss dann am Anfang auch noch so ein fast schon so Nachhilfekurs irgendwie noch in Accounting halt mitmachen. Und das ist dann auch, wo man sagt, ach krass, ja, man merkt halt so, man denkt, man ist gut oder und dann merkt man aber, auf einmal bist du halt in dieser Gruppe von Leuten und da bist du halt dann auch, musst du noch mal ein bisschen irgendwie nachhelfen. Oder auch, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Deutschland war und es gibt dann diese Events, so Unternehmens-Corporate-Events, da wäre ich normalerweise dazu eingeladen worden, mache ich eine Bewerbung fertig und das weiß ich noch in den ersten, im ersten Semester war irgendwie ein Corporate-Event. Ich glaube, das war entweder vom Investmentbanking oder einer Unternehmensberatung, wo ich mir relativ sicher war, in Deutschland hätte ich eine Einladung bekommen und da bin ich nicht mal zu einem Netzwerkevent eingeladen worden. Und ich so, okay, krass, das sind halt irgendwie, spielt die Musik nochmal anders hier. Und man kann jetzt sich jetzt nicht auf den, wie sagt man, auf den Lorbeeren so ausruhen, sondern man muss halt irgendwie weiterbleiben, dranbleiben und dann zu sagen, okay, bist du halt jetzt nicht eingeladen worden. Das ist schon erstmal so einschüchternd. Aber ja, dann wieder irgendwie Gas geben, ne, und reinhauen.
Also, ja, ich finde das beeindruckend, aber auch immer wieder faszinierend zu sehen, wie dann eine Gruppe und dann dieser Peer Group Pressure dann auch einen selber wieder mal auf so ein Level höher, wo man selber noch gar nicht wusste, oh, kann ich das überhaupt? Also ich meine, wir alle strugglen ja irgendwie permanent mit irgendwelchen Themen, sei es im Business, sei es im Privaten oder sowas. Und du hast anfangs gesagt, man vergleicht sich ja auch irgendwie immer. Und als ich Anfang des Jahres da in Harvard saß und ich war so, boah, also diese Menschen sind alle so unfassbar schlau, ich sag hier gar nichts. So, und ich fand es hoch interessant, aber habe mich selber auch sehr, sehr klein gefühlt, ohne dass man das vielleicht muss. Jetzt warst du durch, Columbia, Harvard hast du, glaube ich, ein Semester gemacht.
Genau, ich habe da meinen Postdoc gemacht, ja.
In zwei Sätzen, wie würdest du, also ist das komplett auch nochmal andere Welt? Sind die sich relativ ähnlich?
Ich würde sagen, relativ ähnlich, aber gerade dann in Harvard würde ich sagen, also ich war dann, habe ja dann mein Praktikum dann bei der Weltbank in meinem Sommersemester, also zwischen dem ersten Jahr und zweiten Jahr machst du immer so ein Sommersemester dann in dem Programm. Und da war ich bei der Weltbank und da hatten wir, glaube ich, 5 oder 6 Plätze und da waren eben 5 von Harvard und dann nur einer von der Columbia. Und dann war das schon auch so, dass dann von der Columbia so, ach krass, dann irgendwie sind halt viele von dort auch nicht mit reingekommen. Da gibt's natürlich dann auch nochmal so eine kleinere Abstufung, so von diesen Top Ivy Leagues.
Ist Harvard number one?
Und dann ist Harvard, Stanford, MIT, klar, Columbia ist da auch noch mit drin, aber sozusagen Harvard hat damals dann diese Preference gehabt und sage ich mal, es gibt ja auch noch andere super Unis, aber da war halt von dort auch keiner da. Die Leute waren auch super, waren jetzt viel besser als an der Columbia, vielleicht nicht wirklich, aber die Perception ist auf jeden Fall da, dass sozusagen auch wenn jetzt die Recruiter kommen, sei das jetzt irgendwie für internationale Organisationen oder auch Corporate, dass natürlich da auch erstmal so diese Rankings irgendwie abgefrühstückt werden und dann war es auch wieder, ach krass, okay, jetzt wenn ich irgendwie dann nur an der Columbia bin, dann gibt es für mich vielleicht weniger Spots, als wenn du jetzt irgendwie von Harvard kommst. Das war auf jeden Fall schon auch ein bisschen das Thema.
Und wirst du dann von den Unis dort getrimmt, dass du diese Summer Internships machst? Also ist required? Musst du als Teil des Studiums oder?
Das, also so dieses Trimming auch auf diese Internships, das fängt schon in der ersten Woche an, wo du reinkommst, wo du halt irgendwie Review hast vom Lebenslauf. Da gibt's irgendwie verschiedene Coaching-Sessions, wo du dann auch hast, wo du dann auch systematisch ans Networking mit rangeführt wirst. Irgendwie, ich hatte damals irgendwie so ein halblebiges LinkedIn, wo du hast einen Kurs nur, wie wird dein LinkedIn aufgebaut, um sozusagen dieses Summer-Internship zu landen. Hast dann auch einen Mentor, praktisch von Career Services, der dir dann zugewiesen wird, weil das schon auch einer der Ansprüche ist von den Universitäten, dass du ein gutes Summer-Internship hast. Das ist vielleicht auch, wo in Deutschland das noch nicht so gibt, weil da eher bist du vielleicht noch, weiß ich nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, aber da war das schon ein sehr stringenter Prozess, um praktisch alle Leute irgendwie zu platzieren.
Ja, weil das finde ich schon crazy, weil, also ich glaube in Deutschland, ja, es tut sich viel und es gibt auch mittlerweile gute Karrierecenter, sondern in den Unis, die wir jetzt so kennenlernen durften, aber bei weitem noch nicht so professionell. Und ich frage mich gerade, was ist die Motivation von so einer Top-Uni dahinter? Klar, die wollen die besten Absolventen, dass sie wieder in die besten Jobs kommen, damit sie wieder in den Rankings wieder da oben sind. Das heißt, das ist ja viel mehr darauf getrimmt, dass du auch einen wirklich guten Abschluss machst und dass du danach wirklich einen dieser Top-Job bekommst.
Absolut. Also das ist ja auch, wenn praktisch jetzt am Ende, dann kommt es ja diese Ratings, da gibt es dann diese verschiedenen Kriterien. Also wie viel verdienen die? Was ist der Titel, den jemand hat? Keine Ahnung, Awards, Publications, und das geht dann wieder zurück in das Uni-Ranking. Also das ist dann auch vom ersten Schritt vom Internship-Placement und dann auch Job-Placement. Da gibt es eben ganzes Career-Service. Ich weiß noch, ich hatte die ersten 6 Monate war, da musstest du alle 2 Wochen auflaufen und dann ist irgendwie dein Lebenslauf irgendwie nochmal reviewed worden und nochmal der Bullet Point irgendwie shorter, und wo du halt so krass, am Ende hast du halt so einen getrimmten Lebenslauf irgendwie, und dann, was ich halt davor in Deutschland war, das halt, du schreibst irgendwie kurz was zusammen, da schaut ja kein irgendwie Professor oder Coach irgendwie nochmal drüber, fragst mal drüber gucken irgendwie, wie ich das mache irgendwie, und da ist dann auf jeden Fall so dein Coach, mit dem du dich regelmäßig eben triffst, um dann auch diese Placements zu erreichen.
Bevor wir quasi gleich zur World Bank kommen, also nochmal Thema jetzt Ivy League, rückblickend, würdest du es genauso wieder machen?
Also rückblickend, jetzt natürlich als Gründer, würde ich jetzt sagen, brauche ich jetzt die Promotion? Nee, brauche ich jetzt irgendwie, fragt mich jetzt jemand, wo ich studiert habe, auch nicht. Aber eher so dieses Mindset, was man sich dort angeeignet hat, und so über den Tellerrand zu schauen und diesen Drive halt nochmal mitzukriegen. Dafür auf jeden Fall. Also so diese Erfahrung und diese Perspektive aufzubauen, was du halt auch mitnimmst. Das Netzwerk natürlich auch. Und ich glaube, es hilft auch am Anfang, wenn du als Founder dann anfängst und du machst ja viel Cold Outreach dann und irgendwie musst dir das wieder dann aufbauen. Ob da jetzt Katrin aus Nufring irgendwie dich anschreibt auf LinkedIn oder wenn du halt gleich schaust, okay, da haben wir irgendwie das gleiche Netzwerk und die hat auch dort studiert, oder dann hast du vielleicht doch nochmal einfacher, auch eine Intro zu bekommen oder vielleicht auch ernst genommen zu werden, um mal Gespräche zu landen in diesen Gründerzirkeln dann auch.
Also diesen Social Proof dann irgendwie auch nochmal, okay, die ist das irgendwie durch. Und ich habe dich das, also die Frage ist ja, okay, wenn du sagst, als Gründerin würde ich es vielleicht nicht wieder machen, also aus der Gründungsperspektive für Netzwerk und Wissen und Mindset auf jeden Fall. Welche Uni würdest du heute wählen? Also einmal auf die USA geguckt, aber vielleicht auch in Deutschland oder Europa oder weltweit.
Also gerade in Deutschland an der Witten-Herdecke zu studieren, hat in dem Sinne mich auch nochmal geprägt, weil da so viel Freiheit war. Da hatten man ja irgendwie, wir hatten damals die Regel, wenn du irgendwie 7 Studenten zusammenkriegst für irgendein Thema, kannst du einen Kurs zusammenstellen und da was machen. Und das hat mir damals halt schon, habe ich da irgendwie noch eine Konferenz irgendwie organisiert und hat halt richtig Spaß gemacht, sich irgendwie fast auch schon unternehmerisch auszuleben. Ich glaube, ich würde nicht nochmal Berufsakademie machen. War cool damals, aber das würde ich vielleicht jetzt skippen. Und ich würde wahrscheinlich auch nicht nochmal promovieren. Ich hatte damals eben auch nochmal überlegt, vielleicht was Akademisches zu machen, habe das aber dann auch relativ schnell gesagt, okay, ich werde jetzt kein Professor. Also ich glaube, die 2 hätte ich nochmal rausgeschnitten, aber sonst würde ich es nochmal dasselbe so machen.
Und auch in die USA gehen?
Ja.
Ich meine, du lebst ja jetzt, und jetzt sind wir so ein bisschen am deiner Reise nach New York, wo du lebst heute in Brooklyn. Du bist dann nach dem Studium bist du zur World Bank. Für mich die World Bank, wir hatten damals auch einen Podcast-Gast und sie hat erzählt, World Bank für mich, und korrigiere mich gleich, die Zusammenfassung ist eigentlich, sind riesengroße Entwicklungsprojekte weltweit, wo du quasi in die Länder hingehst und dann schaust, hey, wie können wir Infrastrukturprojekte umsetzen, wie können wir die Bevölkerung motivieren, irgendwie mitzumachen, um dann quasi dieses ganze Geld zu investieren, zu reporten, zu sehen, klappt das eigentlich?
Genau. Also ich habe damals eben in Washington angefangen und ich war bei der, also praktisch, wir haben da Bankenfinanzierung gemacht, um dann mittelständische Kredite oder kleinen und mittelständischen Unternehmen Kredite zukommen zu lassen. Und ja, das war in dem Sinne natürlich spannend, dass ich nicht nur die Bankenseite mitgekriegt habe, sondern dann auch die Unternehmer kennengelernt habe. Und du gehst dann natürlich in die Länder rein, und eben am Anfang war ich dann eben Mittleren Osten zugeteilt, da gehst du dann viel nach Pakistan, Palestine, Jordan, und kriegst dann halt auch wirklich erstmal mit, was irgendwie Unternehmer dort brauchen. Siehst dann aber auch die coolen Unternehmen, die schon aufgebaut haben in den verschiedenen Ländern. Siehst die Manufacturing Plans, siehst den Produktentwicklungsprozess. Und das hat mich Unterbewusstsein wahrscheinlich schon auch sehr geprägt, obwohl ich immer gesagt habe, okay, ich habe mir nie vorstellen können, zu gründen in dem Zeitpunkt. Aber so halt die zu sehen und dann zu sagen, hey, können wir irgendwie schauen, mit Banken irgendwie zusammenarbeiten, dass man da so ein Kreditprogramm aufbaut. Das habe ich dann 4,5 Jahre gemacht, war dann erst in Washington. Dann bin ich nach Dubai versetzt worden, um dann von dort den Mittleren Osten zu betreuen und dann weiter nach South Asia auf Indien dann stationiert gewesen und dann halt viel in Bangladesch, Bhutan, Nepal gemacht.
Crazy, wie alt warst du da ungefähr, als das Ganze losging?
30.
Wahnsinn, aber also das ist ja komplett weg von dem kleinen Praktikum, irgendwie zu sagen, ich will was Mechanisches zu machen, zu hin auf der ganzen Welt irgendwie unterwegs zu sein.
Ja, das war schon krass, halt diese vielen Länder dann kennen und vor allem auch die Projekte, du hast ja dann wirklich auch Geld. Wir hatten dann irgendwie jedes Projekt dann irgendwie mehrere Millionen dann auch zur Verfügung. Das ist dann auch nochmal so ein Schritt, wo du dann irgendwie dann im ersten Job bist und hast gleich so viel Verantwortung und kannst dann auch gestalten und siehst das dann aber auch dem Ground. Also ich hatte einen super Job, hat mir viel Spaß gemacht.
Und war die Motivation, zur World Bank zu gehen, ja, da gibt es jetzt irgendwie das Top-Gehalt, 150 netto, oder war es die Motivation, einen Impact zu haben und da reinzugehen? Was waren so ein bisschen deine Treiber?
Ich wollte den Impact haben. Ich wusste auch bis zum Anfang gar nicht, also wie mein Gehalt ausfallen würde. Ich hatte halt gesagt, hoffentlich ist es nicht nur 30.000. Ne? Ich wusste schon, dass es halt relativ okay sein sollte, aber das war nicht so ich hatte so eine Range im Kopf, aber das war nicht so die Motivation. Am Anfang wollte ich halt gucken, ich wollte wohin, wo ich den Impact haben kann, wo ich halt auch das Gefühl habe, da kann man was bewegen auf so einem größeren Niveau. Also jetzt nicht nur mit einer kleinen NGO, aber halt praktisch, wenn du länderweit Projekte bei der Weltbank machen kannst, dass halt auch was Cooles bei rumkommt und dann den Impact eben sehen kannst. Das war so die Hauptmotivation. Und natürlich ja, verschiedene Länder, Kulturen kennenzulernen, war ein Plus.
Das ist ja auch häufig eine Frage, die wir diskutieren. Wann in dem Punkt in deinem Leben solltest du dich fürs Geld entscheiden und wann für die Erfahrung und die Lernkurve?
Ja, also klar, hier hat man vielleicht auch eher so dieses, man muss ja auch für die Rente und sowas sparen, ne? Verstehe ich auch schon. Also ich habe gesagt, für mich persönlich gesagt, ich finde bis 35 kannst du irgendwie nochmal komplett auch auf Risiko gehen. Ich weiß nicht, ob ich dasselbe dann nochmal jemandem irgendwie mit 45 empfehlen würde, zu sagen, ja, nimm dein ganzes irgendwie, deine Rente raus und setz das mal alles nochmal irgendwie auf Risiko. Aber ich glaube, bis 35 kann man auf jeden Fall nochmal komplett sich ausprobieren, weil du musst ja auch überlegen, wenn du es jetzt nicht machst und du bist 70, dann schaust du zurück und dann fragst du dich ja, okay, was ist, wenn ich es irgendwie gemacht hätte oder zumindest probiert hätte. Und ich glaube, das ist schon nochmal wichtig, dass man sich da auch die Möglichkeiten auch offen hält, sich da auszuprobieren, weil man entwickelt sich immer, man uplevelt ja, man entwickelt sich weiter. Und für mich war es so bis 35, da setze ich nochmal alles, irgendwie nehme ich alles nochmal mit raus. Ich glaube, umso älter du wirst, umso schwieriger wird es dann auch, weil du hast dann irgendwie mehr irgendwie finanzielle Verantwortung für Familienmitglieder, deine Eltern werden älter. Da muss man schon nochmal andere Sachen beachten. Aber ja, das war so für mich so die Marke, die ich mir gesetzt hatte.
Und ich glaube, also ich gehe voll und ganz mit. Ich glaube, wenn wir über das Thema Risiko sprechen, und ich würde auch wahrscheinlich immer sagen, optimier irgendwie am Anfang auf Lernkurve, wo kriegst du viel Input und das Geld kommt dann irgendwann. Das Zweite ist aber, muss man ja auch sagen, bei dir, du warst einmal in der Weltbank und hast gesagt so, hey, kannst du gleich mal die Story erzählen, wie es quasi dazu kam, dass du gesagt hast, jetzt gründe ich irgendwie. Und auch da hattest du ja, wenn ich es richtig von dir verstanden habe, auch ein gewisses Safety-Net. Also zu sagen so, hey, ich gebe mir jetzt ein Jahr Vollgas, no matter what, und kann es probieren. Aber nimm uns doch mal mit, also du hast Beery, also für alle, die noch nicht wissen, was du gegründet hast, wir haben eben einen großen Geschenkkorb quasi bekommen mit einer, ich würde sagen, 20-Kilo-Decke. Früher gab es die hässlichen Begriffe irgendwie Therapiedecke, glaube ich, oder sowas. Aber es sind im Prinzip, also was ihr heute in den USA, du mit deiner Marke vertreibt, ihr macht quasi so Gewichtsdecken. Genau. Was hat es damit auf sich? Wie bist du darauf gekommen? Wieso gründet jemand von der World Bank? Hast du irgendwie gesehen, dass in Pakistan Gewichtsdecken irgendwie das Ding sind? Wie kommt man dazu?
Der Trend in Mumbai. Nee, ich hatte eben, also damals, ich war ja viel unterwegs dann für die Weltbank und auch wenn ich nicht im Flieger war, dann war ich irgendwie Auto, Tuk-Tuk unterwegs und habe dann richtige Schlafstörungen halt entwickelt. Also hat mich dann schon irgendwie, hat dann so angefangen, dass du irgendwie erstmal nicht einschlafen kannst gleich oder dann mehrmals aufwachst nachts. Und dann war es halt dann am Ende dann schon so, dass es fast schon chronisch geworden ist, dass du dann wirklich halt um 3 aufwachst und dann irgendwie gar nicht mehr einschlafen kannst. Und da habe ich dann einfach erstmal geguckt, so als Konsument mehr, was kann ich denn machen, irgendwie um meinen Schlaf zu verbessern. Und habe da verschiedene Produkte irgendwie ausprobiert, also White Noise Machines, Matratze optimiert, alles Mögliche. Und bin dann eher durch Zufall auch auf so einen Artikel gestoßen von der Temple Grandin, die halt diese Hackmaschine beschrieben hat und dann auch gleichzeitig die Gewichtsdecke. Das ist diese Professorin oder Wissenschaftlerin, die Autismus hat. Und habe dann gemerkt, okay, diese Gewichtsdecken, die gibt's ja schon seit über 30 Jahren, gibt super viele Studien dazu, irgendwie wie praktisch das den Körper beruhigt, das Nervensystem beruhigt und du deswegen dann leichter in den Schlaf reinkommst. Und da habe ich gesagt, cool, probiere ich einfach mal aus, habe mir eine aus der Apotheke in Deutschland bestellt und habe dann da so diesen Beanbag, diesen Sack mit diesen Plastikhügelchen bekommen, der dann auch im Grau war, so dieses Mental Illness Gray Therapiedecke, also das war so der richtige Begriff dafür. Das Ding sah doof aus, aber hat halt funktioniert. Also ich habe das draufgelegt und eingeschlafen. Und dann dachte ich so, krass. Und das Einzige, wo ich dann irgendwie so, wo so der Moment war zu sagen, okay, ich könnte mir vorstellen, da vielleicht in die Richtung was zu gründen, war, als ich festgestellt habe, wie warm das halt ist und mit diesen Plastikkügelchen, die sind dann immer hin und her irgendwie gerollt, war schwitzig, war halt irgendwie dann nicht so ein cooles Produkt und dann habe ich irgendwie festgestellt, dass es halt keiner irgendwie was an dem Design verändert hat in den letzten 30 Jahren, dass aber diese Studien halt so krass sind, wo so Leute sagen, okay, unter dem schlafe ich irgendwie 85% schlafen besser. Da dachte ich, da ist ja echt so eine Marktlücke irgendwie mit dabei. Und da kam dann irgendwie auch das Gespräch mit meiner Chefin und meinte ich so, ich habe da irgendwie diese crazy Idee mit diesen Gewichtsdecken, ob sie mich da halt unterstützen würde. Und dann hat sie sich das auch mal irgendwie angeschaut und meint so, hey, warum nimmst du jetzt irgendwie nicht ein Jahr halt diese Auszeit? Und falls das nichts wird, kommst du einfach nach dem einen Jahr wieder zurück, mach mal eine Case Study draus und weiter. Und von dem her war das dann schon, ich hatte das Sicherheitsnetz, dass ich da dann auch relativ unbekümmert sein könnte. Klar, also es war nicht einfach in den ersten 1,5 Jahren, aber ich hatte so diesen Rückhalt, dass wenn es jetzt gar nicht läuft, dass ich zumindest einen Job wieder habe. Mhm.
Hättest du sagen können, meine erste Testgruppe oder ersten Kunden sind alle bei der World Bank, die alle so viel reisen wie ich. Die werden wahrscheinlich auch schlecht schlafen.
Sind viele von unseren Kunden, also viele von meinen frühen Kollegen schreiben jetzt so, ja, ich habe auch die Barry-Decke. Ich so, okay, cool.
Ich müsste es doch Product Placement in allen Fliegern mit Lufthansa und sowas machen. Ich meine, da sitzt doch deine Zielgruppe, die dann irgendwie von Hotel zu Hotel tingeln und dann sich über blöde Matratzen und sowas ärgern. Aber super spannend. Das heißt, du hast es einen persönlichen Painpoint, hast gesagt, okay, ganz klassisch irgendwie der Konsumentenweg. Ich gehe jetzt los, ich bestelle mir irgendwie ein blödes altes Produkt aus der Apotheke in Deutschland, wozu es etliche Studien gibt, was ja schon mal sehr, sehr cool ist. Und du hast ja auch ein echtes Problem gefunden, das dann getestet, hast von deiner Chefin gesagt, okay, Katrin, mach du mal ein Jahr, ansonsten machen wir eine Case Study drauf. Ist ja auch wirklich guter Luxus, aber muss ja auch für dich sprechen, die wieder dann gesagt hat, hey, die Leute glauben irgendwie an dich und du scheinst ja dann wahrscheinlich auch wieder gute Arbeit gezeigt zu haben, damit sie sagen, okay, wir würden dich gerne wieder haben, wenn das nicht funktioniert, aber gleichzeitig möchten wir, dass du dich entfaltest. Und dann hast du gesagt, okay, ich gebe mir jetzt ein Jahr, das war deine Zeit, bei gar keinem Gehalt mehr, das war dann aus?
Genau, das Gehalt war ja dann aus. Ne? Ich hatte dann die 120.000, die ich aus meiner Rente, von der Weltbank kriegst du ja so eine Rentenversicherung und die kannst du dann aber, ist anders als in Deutschland, dann komplett dir auszahlen lassen. Und die habe ich dann eben komplett abgeräumt und gesagt, okay, das ist jetzt so mein Risikokapital für das eine Jahr. Und ich wollte dann halt in diesem einen Jahr auch nicht zurückschauen, irgendwie nicht nach 8 Monaten, wenn es irgendwie scheiße läuft, zu sagen, okay, jetzt gehe ich früher zurück, sondern halt echt 12 Monate und dann einfach Scheuklappen auf und Gas geben. Und habe ja dann diese Crowdfunding-Kampagne gemacht, also Kickstarter-Kampagne, und haben da innerhalb von 4 Wochen 250.000 eingesammelt. Da habe ich dann auch schon gemerkt, da ist Bedarf da und 80% von den Bestellungen kamen aus USA. Dann war es auch klar, dass sozusagen das unser erster Markt wird. Europa hatten wir auch ein paar bekommen, aber da war einfach diese Awareness noch nicht da. Und ja, dann haben wir die Produktion, oder habe ich die Produktion, war ja nur ich am Anfang, die Produktion aufgesetzt, habe dann irgendwie diese kleine irgendwie Decke, die ich da hatte, wir machen die ja mit diesem Baumwollgarn, und erstmal Patent angemeldet. Das habe ich noch gemacht, bevor ich irgendwie raus bin aus der Weltbank, was mir auch noch mal patentieren. Das konnte man patentieren, ja. Hatte da dann eben Patentanwalt, der meinte so, muss mal schauen, ob das klappt, aber ist auch teuer. Kannst du die Zeichnung selber machen, weil die Zeichnung kostet dann extra Geld. Ich so, ja, okay, ich zeichne das. Das sieht man auch jetzt in der Patentanmeldung, ist so eine schlechte Zeichnung, die ist von mir, aber halt günstig. Und dann haben wir das angemeldet. Wir haben jetzt auch mehr als 15 Patente, also hat am Ende dann auch funktioniert. Also könnte ich auch jedem empfehlen, wenn man sich nicht sicher ist, irgendwie wird das ein Patent oder nicht, lieber irgendwie anmelden. Das kann man auch am Anfang relativ günstig machen, bevor man eben dann zwei Jahre später die richtige Patentanmeldung dann, die dann teurer ist. Aber am Anfang als Gründer, das kann man unter 5.000 Euro machen. Und ja, dann eben Produzenten gefunden. Da hatten dann auch, in Deutschland hat ja jeder gerne leichte Decken. Und dann meinen sie, sag mal, bist du verrückt? Wir versuchen wie seit 20 Jahren, die ganz leicht zu machen, die Decken. Und jetzt willst du diese schweren Decken. Konnte halt auch keiner dann herstellen. Und dann haben wir ja so eine kleine Garage angemietet, um mit zwei von diesen Knitting-Machines, fünf.
Aber in Deutschland dann alles? Also das ist von.
Es war erstmal bei mir in der Nähe von Stuttgart. Ja. Dann hat mir später das dann in den Shop nach China versetzt und dann sind wir weiter nach Indien. Also das hat sich dann auch so entwickelt. Aber so dieser erste Prototyp ist bei mir in Nufring entstanden.
Und ihr habt quasi aus Nufring habt ihr die Crowdfunding-Kampagne weltweit gelauncht und 80% der Sales kamen dann quasi.
Kamen aus den USA, genau. Okay, okay. Und dann sozusagen bin ich rüber nach Brooklyn.
Wäre auch mal interessant, warum die dann auf einmal, also wie du die Kampagne gestaltet oder wie die Leute quasi mitbekommen haben. Ich meine, Crowdfunding, für die, die es nicht kennen, man kann sich das angucken, so, aber interessant, dass der ganze Traffic quasi darauf kam und dann die Sales.
Ja. Das war auch, also habe ich auch einige Fehler gemacht bei der Kickstarter-Kampagne. Zum Beispiel das Video an jemanden vergeben für 30.000 Dollar, weil ich hatte ja nicht den Marketing-Background. Und dann meinten die dann so, hey, wir machen das Video, wir machen die Page für dich, don't worry, eine Agentur aus den USA. Du kümmerst dich einfach nur um diese Produktion und don't worry, in 2 Monaten geben wir dir das alles. Dann ein Skript irgendwie roughly aufgeschrieben. Und dann kam irgendwie nach 2 Monaten dann so, ach, das ist so ein Video zurück, das war also echt, das war schon so ein Softporno. Nackt unter der Decke mit so Flecken überall mit drauf auf einer roten Ledercouch. Wo ich meinte so, das hatten wir doch irgendwie anders besprochen gehabt. Es war halt so eine richtige Billigproduktion, auf jeden Fall nicht 30.000. Und dann meinen die so, ja, sorry, that's it. Und ich hatte ja dann alles schon auch so upfront bezahlt. Dummer Fehler, würde ich auch jetzt nicht nochmal so empfehlen. Und ja, da war dann auch wieder so ein Moment, wo ich dann echt abends auf der Couch saß und sag so, geh am besten wieder zurück zum Job. Das ist ja, also wie kann man auch so blöd sein irgendwie, um jetzt dieses Geld halt irgendwie für nichts. Und ich stand dann halt auch echt wieder mit nichts da irgendwie, nachdem ich halt einige Monate investiert hatte. Und das war dann auch schon so eine Phase, wo ich halt echt down war, weil dann bist du irgendwie ein paar Monate drin und dann bist du auch in dieser Phase, wo alle, die mit dir studiert haben, die machen so diese riesigen Karrierejumps, ne? Und so, ja, ich habe Promotion irgendwie, und die ersten gehen dann Mitte 30 auf Partner-Level und machen dann halt richtig Kohle und gerade coolen Urlaub gehabt, ne? Irgendwie Malediven und du sitzt halt irgendwie da und hast gerade deine Rente halt für so ein Porno-Video fast ausgegeben und da ist halt schon, wo dieses eine Jahr halt sich diesen Zeitraum zu setzen und da halt auch echt stur zu sein, weil ich glaube, das wäre ansonsten schon ein Moment gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt wieder in die Weltbank zurück. Habe dann nochmal 20.000 in die Hand genommen, habe dann selber das Video gemacht und wir haben dann im Oktober gelauncht und ja, waren ja dann innerhalb von kürzester Zeit dann irgendwie dann ausverkauft. Aber ja, waren schon ein oder andere Stein, der da irgendwie noch in den Weg kam.
Was ist das Learning da? Mach viel mehr selber am Anfang und verlass dich nicht auf andere?
Ich glaube, mehr Referenzen einfach einholen. Also zum Beispiel auch, wenn wir jetzt mit einer Agentur oder irgendwie einem Warenlager, frage ich halt immer, kenne ich jemanden, der irgendwie Experte ist in meinem Netzwerk, dass ich sage, kannst du die mal irgendwie kurz interviewen? SEO-Bereich ist ja auch irgendwie so eine Sache, wo ich mich gar nicht auskannte. Und da hatte ich irgendwie einen Freund von mir gefragt, der irgendwie in dem Cannabis-Bereich, da kannst du ja kein Performance-Marketing machen. Ich wusste, der macht super SEO und meinte, kannst du mir jemanden interviewen dafür, weil er das halt besser weiß. Oder wenn ich halt niemanden habe, der irgendwie in meinem Netzwerk ist, dann habe ich zumindest mal 3 Referenzen, die ich mir jetzt irgendwie einhole. Und dann auch nicht nur Referenzen, die dir geben, sondern dann auch mal gucken, wer hat denn mit denen schon zusammengearbeitet, nochmal auf LinkedIn irgendwie schauen und dir dann auch nochmal eine Referenz holen, die eben nicht vorgegeben ist. Das schon mal auf jeden Fall Background-Check besser machen.
Was mir eben besonders aufgefallen ist und wo ich mich auch absolut reinversetzen kann, gerade wenn man sagt, von irgendwie Top Job World Bank zu ich gründe, ich gehe ein Jahr wieder in die Rumpelkammer, ins Studentenwohnheim, ich ziehe auf die Couch, fahre meinen Lebensstandard so. Und dann bist du wieder in diesem Moment, diese Vergleichbarkeit. Top-Urlaub hier, Instagram da, ach, meine Leute aus Columbia, jetzt machen sie das und ist verlobt und hier und da. Und dann denkst du, ey, jetzt sitze ich hier und verkaufe schwere Decken, von denen keiner weiß irgendwie, ob die Welt das irgendwie braucht. Und da sich dann irgendwie wieder rauszukämpfen und zu sagen, okay, ich glaube doch irgendwo dran. Was war da dein Drive? Was war die Motivation zu sagen, ich will schaffen, ich will einen Impact haben, ich will damit Kohle verdienen?
Also am Anfang war es, glaube ich, echt so dieses okay, ich mache das nach dem Playbook und ich folge das jetzt 12. Ich hatte mir das auch irgendwie alles so die ersten 2 Monate Produktion, dann Marketing, dann Launch, sozusagen diesen Plan aufzubauen und dann auch sozusagen nicht davon abzuweichen. Ich glaube, das war schon mal wichtig, dass du wirklich weil du verlierst da auch irgendwie so deinen Drive, weil gerade, oder du verlierst nicht den Drive, aber du kannst leichter von dem Drive halt wegkommen, weil manchmal ist ja so die Motivation, ich will das Produkt jetzt haben oder ich will jetzt irgendwie in 4 Monaten da diesen Launch haben und dann werden die Deadlines wieder verschoben. Du hast das Produkt nicht, irgendwie die Agentur gibt dir dieses Video eben zurück. Und gerade ja dann zu gucken und da halt vielleicht dann auch nicht sich so vergleichen. Und klar, das ist einfacher gesagt als getan, aber ich weiß noch, ich war dann irgendwie einen Tag da bei Barry's Bootcamp und dann hat irgendwie eine Freundin, hat mir dann irgendwie von Weitem irgendwie dann zugeschrien, machst du immer noch deine One-Woman-Show? Da gibt's dann einfach so diese Momente, wo du sagst, oh, da willst du fast im Boden irgendwie versinken, weil das war halt dann auch wirklich nur eine One-Woman-Show. Aber so dieses Ziel halt zu haben, dieses Projekt dann zu enden, ohne dass du vielleicht auch dann im Ziel hast, das wird jetzt irgendwie gleich ein Millionenumsatz, aber es irgendwie richtig zu machen und das Beste irgendwie, das Beste, was ich halt jetzt in dem Moment, also praktisch jeden Schritt sozusagen, ich habe ja auch die Logistik nicht gekannt oder ich konnte irgendwie kein Performance-Marketing, aber ich bin halt aufgestanden, habe gesagt, ich mache jetzt jeden Tag, gebe ich halt so viel Gas, wie ich halt, dass ich, wenn ich zurückgucke nach dem Jahr, dass ich mir zumindest nicht vorwerfen kann, ich habe das irgendwie halbherzig gemacht und ich habe echt alles gegeben und dann wäre es auch okay gewesen, wenn es nicht funktioniert hätte, dann hätte ich zumindest nicht gesagt, ja, das war, weil ich da irgendwie halbherzig was gemacht habe. Und das hilft schon dann irgendwie in dieser Zeit dann irgendwie auch so diese innere Strength zu finden, zu sagen, hey, ich gebe mein Bestes und wirklich auch so nachts noch durchzuarbeiten, nochmal weiter, wenn andere irgendwie Brunch machen am Samstag, habe ich keinen Brunch gemacht und dann halt wirklich, ich gebe das, was ich halt mein Maximales und dann schauen wir mal, wenn es nicht reicht, ist okay, dann ist es halt so, aber ich will nicht zurückschauen und sagen, okay, was wäre gewesen, wenn ich jetzt nicht mein Bestes gegeben hätte und es dann funktioniert hätte. Das hat mir viel so Stärke gegeben in diesen 1,5 Jahren.
Und ich glaube, es ist sehr, sehr powerful, weil wir uns das auch immer fragen bei uns im Team, hast du wirklich alles gegeben, damit das gelingt? Und wenn du da sagen kannst, ja, habe ich, dann ist es auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, dann ist auch die Lesson, weil dann kannst du niemals scheitern, weil du wirst so viel lernen und du kriegst so viel Skills dazu, von Logistik aufbauen, wie funktioniert Performance-Marketing, ich habe Webseiten gelernt, ich konnte das auch, du lernst es und das ist eine Sache, die kann dir niemand mehr mitnehmen. Und deshalb finde ich diese Referenz oder diesen Vergleich so interessant zu sagen, hast du diese Ivy League-Bildung, da lernst du aber wenig Skills an sich, die du daraus in der echten Welt brauchst, sondern du lernst ein Mindset und du lernst ein Umfeld und lernst ein Netzwerk kennen von Leuten, die dich dahin bringen. Aber das wirkliche Skillset, wenn du unternehmerisch oder sowas tätig sein willst, musst du einfach selber machen. Und dieser Grind, du kannst das nicht alles outsourcen. Du musst, wenn die erste Website, der erste Prototyp, die erste Patentzeichnung, die muss so scheiße aussehen, dass du dich schämst, aber es funktioniert.
Es funktioniert, ja.
Und so geht es halt los.
Und du merkst dann auch, sag ich mal, nach 2, 3 Jahren, wenn du dann dich jetzt wieder vergleichst mit denen, die vielleicht einen Corporate-Weg gegangen sind oder in so einer größeren Institution sind, dass du auf einmal echt mehr Skills hast, ne? Und dass du halt ja, irgendwie, die sprechen dann sehr abstrakt über Digital Marketing. Also du hast halt Digital Marketing gemacht, du kannst halt in Facebook reingehen und das aufsetzen, du kannst eine Webseite aufbauen, du kannst eine Brand aufbauen. Und da merkst du dann, also am Anfang fühlst du dich noch so, oh shit, aber dann nach 2-3 Jahren, gerade auch deswegen empfehle ich ja auch vielen, wenn man die Möglichkeit hat, am Anfang mal in Startup nur reinzugehen, man muss ja auch nicht selber gründen. Die Skills, die du lernst, vor allem in diesem Early Stage, das nimmt dir halt keiner mehr weg. Und gerade dann da Gas zu geben und verschiedene Hüte aufzusetzen und so von Customer Service, Logistik, Marketing, wie du sagst, das nimmt dir halt keiner mehr.
Und das ist auch gleichzeitig wieder dieser ROI. Du hast damals 250.000 für dein Studium investiert. Dieses eine Jahr, wo du quasi kein Geld verdienst, weil du diesen Grind hast, kann dich dieses Skillset aber wieder, kann dir so viel Freiheit irgendwann mal bringen oder eine Position dann wieder, weil du kannst ja wieder zurück in den Job. Also gute Leute finden eigentlich immer einen Job, würde ich sagen. 1,5 Jahre Grind, dann ging es irgendwann los, dann war Liftoff. Führ uns nochmal kurz durch die Meilensteine von Anfangsstruggle, okay, wir haben diese Kampagne dann für 20.000 selber hinbekommen, wir haben für 250.000 Sales gemacht, wir haben gesehen, 80% kam aus Amerika, war dann sofort die Entscheidung, okay, Headquarter Brooklyn, Vollgas und es wird der amerikanische Markt. Wie macht man das? Auch das ist ja, glaube ich, so eine Mindset-Frage wieder zu sagen. Als deutscher Gründer oder Gründerin zu sagen, mein erster Markt ist nicht Deutschland, weil es wäre ja eigentlich sprachlich, hättest du losgehen können und jedes Bräuninger abtingeln können, was es da unten in Stuttgart gab und sagt, liebe Leute, ich habe die besten Decken. Aber nein, du hast wieder gesagt, nein, okay, alles klar, ich nehme den größten und schwersten Markt der Welt, ich gehe wieder rüber.
Gut, also wenn du halt 80% schon mal der Bestellung von dort, das war natürlich schon ein starkes Signal. Und dann natürlich jetzt nach Brooklyn zu gehen. Ich wusste halt gerade in Brooklyn, wenn ich jetzt irgendwie mit Reportern sprechen will, die sind in New York, ne? Wenn du halt irgendwie Oprah, die ganzen sozusagen, wo diese ganzen D2C-Startups sind, wo auch wirklich was abgeht, die waren alle, hatten halt ihre Offices halt close by. Ist wieder so dieser Netzwerkeffekt, ne? Und in Deutschland, klar, da hätte ich in Berlin auch irgendwie ein Netzwerk finden können, aber es war auch für mich dann relativ obvious, dass halt da momentan wirklich die Post abgeht und dass jeder halt einfach dort ist. Ne? Also fährst einmal dorthin, hast mit dem gesprochen. Und ja, ist es vielleicht, wenn du nicht dort studiert hast oder halt irgendwie auch nur kurz warst, ist es vielleicht nochmal eine größere Hürde, dadurch, dass ich ja auch schon irgendwie New York kannte, klar als Student jetzt nur und nicht als irgendwie Gründer. Aber es ist dann auch relativ, du nimmst deine Koffer mit rüber und dann irgendwie kennst du auch jemanden, mit dem du studiert hast, wo du dann vielleicht bei ihr nochmal auf der Couch, habe ich auch am Anfang irgendwie erstmal Couchsurfing gemacht, bis ich dann eine eigene Wohnung hatte. Du hast dann irgendwie schon so dein Netzwerk und klar, bist dann irgendwie eher auf einem niedrigeren Lebensstandard, aber dadurch, dass ja die dann so erfolgreich sind, haben die dann nochmal ein extra Zimmer oder zumindest eine extra Couch, wo du dann zumindest wie die ersten Monate unterkommst. Das hat dann schon auch nochmal das Netzwerk irgendwie geholfen, um da dann irgendwie Fuß zu fassen und dann zu sehen, okay, sich mit vielen Gründern dann auch zu treffen und dann zu sagen, hey, wie macht ihr das? Wie machst du das? Wie machst du das? So diesen wirklich dann auch in person dann auch da zu sein und das aufzubauen und irgendwie die einfach auch Freundschaften dann auch aufzubauen, weil du brauchst ja auch irgendwie mental und emotional support als Gründer, mit denen du dich dann einfach auch über die schlechten Sachen austauschen kannst. Das war schon viel wert.
Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, gerade am Anfang. Also ich bin auch in so einer, ich nenne es so eine Selbsthilfegruppe, aber das sind Gründerfreunde, weil wir alle irgendwie durch dieselben Tiefen gehen und da irgendwie alle rauskommen müssen. Ich glaube, wir könnten auch noch einen kompletten E-Commerce-Podcast machen. Also jetzt quasi zu sagen, wie bist du dann quasi von Couchsurfing New York, Brooklyn hin zu 40, 50, 60 Millionen Umsatz innerhalb der letzten 7 Jahre gekommen? Also auch das ohne Investoren, ne? Die hast du selber gesagt, hast du am Ende, als du schon 8-stellig warst, hast du reingeholt. Das gibt's nicht oft.
Man muss natürlich auch in aller Fairness sagen, dass ich mit dem richtigen Produkt an der richtigen Zeit irgendwie am richtigen Ort auch war. Weil gerade, wie gesagt, Gewichtsdecken gab's ja schon viele, aber wir hatten halt echt ein komplett neues Produkt. Also wenn du da auch mal dann ein Seeding machst, sage ich mal, irgendwie, wir waren ja dann relativ früh in Oprah's Favorite Things. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn mein Produkt Socken gewesen wären oder irgendwas, wo es einfach schon viele Sachen gibt, da halt dann reinzukommen, wäre wahrscheinlich schwieriger gewesen. Aber wir waren eben die eine Gewichtsdecke, die halt komplett anders aussah, die cool war. Und jeden, dem wir praktisch auch ein Product gegeben haben, das hat meistens dann auch ein ROI sofort gegeben. Also wir haben am Anfang einfach, bin ich durch New York gegangen und habe hier mal, probier mal. Und da kam dann irgendwie echt so eine Welle, dann irgendwie 2-3 Monate später, wo wir echt nur dieses Brand-Marketing gemacht haben, auch diese Netflix-Shows. Das war ja auch nur Set-Designer irgendwie gefunden, die halt diese Netflix...
Habt ihr das gemacht und dann wurdet ihr da platziert in Serien oder was?
Genau, diese Netflix-Shows. Und dann wusste ich so, okay, Clara macht jetzt die Show. Ich so, hey, brauchst du nur meine Decke, die du irgendwie platzieren kannst? Klar, hier kann ich natürlich keine Garantie, dass das irgendwie mit aufgenommen wird. Oder kann auch sein, dass sie irgendwie nur auf der Couch in der Ecke, wo sie keiner sieht. Aber da hatten wir dann irgendwie zwei Momente, wo die dann auch den Plot mit eingebunden war. Und das ist dann wie ein Sechser im Lotto. Aber so am Anfang halt einfach zu überlegen, okay, ich bin das einzige Produkt jetzt am Markt. Wie kann ich das auch smart irgendwie spielen? Und jetzt anstatt viel Performance-Marketing am Anfang zu machen, weil gab wenig Suche auf irgendwie Gewichtsdeck auf Google, war halt fast null. Ne? Also diese klassische Performance-Marketing, klar, du konntest Meta machen. Aber wir haben halt viel über dieses, also Brand-Building dann am Anfang gemacht, weil ich ja diese Marke und dieses erst kreieren musste, dann auch gerade Retail. Wir waren innerhalb von 5 Monaten dann schon in Retail mit drin, um sozusagen da dann auch das Produkt, dass es anfassbar ist, und hat aber auch nur funktioniert, weil eben Gewichtsdecken gab es schon, und als du dann eben mit den passenden Farben, die dann auch in derselben Ästhetik war, vom Home-Dekor, und dann bist du da auch relativ schnell reingekommen. Das hat natürlich, wenn ich da jetzt mit, weiß ich nicht, Socken oder was anderem, dann hätte das alles auch nicht so funktioniert.
Das heißt, ihr seid jetzt D2C, also Online-Brand gestartet, aber relativ schnell dann Offline-Retail. Wie ist jetzt so das Verhältnis? Einfach nur mal so auch verstehen, wie euer Business dann irgendwie tickt.
Ja, also wir haben jetzt fast 40% Retail. Ja.
Ich meine, ich habe es ja gerade selber erlebt. Du bist ins Office gekommen, wir haben eine Schlafmaske von dir bekommen, eine große Decke. Du bist sofort, ah geil, okay, will ich aussetzen. Oh, fühlt sich irgendwie gut an, ist irgendwie ein Premium-Produkt, macht irgendwie Spaß. Also ich sehe dieses Emotionale komplett. Also das hat keine 3 Sekunden gedauert. Und ja, und hier ist es dunkel und hast erzählt, ja, hier bei dem und dem Podcaster. Aber auch ultra smart, wie du es quasi beiläufig erzählst, dass du das dann irgendwie in Netflix-Serien dann geseedet hast und quasi dieses subtile Brand-Building, dafür braucht man nicht viel Geld. Also ich glaube, das ist ja auch so ein kleines Learning-Guerilla-Marketing, nenn es wie du willst, aber auch mal um die Ecke zu denken. Also ich finde diesen Marketing-Hack, finde ich genial. Also ich weiß nicht, GZSZ oder sowas, gibt's das noch? Bist du da dran?
Sieht man das jetzt? Nee, das müsste ich eigentlich ja, das ist so jetzt, wenn ich jetzt in Deutschland, wir fangen ja jetzt gerade an, wir sind seit Oktober hier, für mich jetzt auch einzutauchen, was sind denn gerade die coolen Shows? Wer sind denn irgendwie gerade praktisch die Macher? Das versuche ich jetzt ja auch gerade so dieses Ecosystem nochmal irgendwie rauszufinden, und deswegen, da musst du halt auch, glaube ich, erstmal vor Ort sein, nochmal irgendwie eine Weile halt auch da sein. Ich glaube, das ist auch wichtig als Gründer, dass ich da jetzt nicht irgendjemanden hinschicke, sondern dass ich erst selber mal irgendwie das Ecosystem verstehe. Wie ich es damals in New York auch gemacht habe. Das war ja ich, der dann halt irgendwie da angestanden ist. Im Juni ist dann immer die Abgabe für Oprah's Favorite Things. Da macht dann jeder ein schönstes Paket.
Schickt ihr das und sie wählt dann aus?
Nee, du musst dich da anstellen. Das ist ja praktisch dort, wo eben, du hast dann 3 Tage, wo sozusagen die Deadline ist. Ja. Und da ist dann praktisch die Abgabestelle, wo Adam Glassman managt das ja alles dann für sie. Und dann gibt es diesen großen Raum, wo diese ganzen Samples dann sind. Dann gibt es eine Vorselektierung von ihrem Team. Und dann kommt sie ja, und das wird ja dann auch alles dann gebroadcastet. Und die hat dann später die Amazon-Kooperation, aber du stehst da halt am Anfang da und reichst dein Produkt ein mit einem Letter halt irgendwie noch und versuchst halt die Verpackung auch so schön wie möglich zu machen, dass das halt so Attention-Grabbing ist.
Und das habt ihr dann quasi bekommen? Also
wir waren dann relativ früh im ersten Jahr schon in Oprah's Favorite Things. Das war dann auch nochmal so ein Moment, wo halt wirklich...
Und boostet es und dann siehst du einfach...
Ja, mega.
Okay, also ich glaube, alle, die jetzt zuhören, die sagen, ich habe Bock, eine richtig gut funktionierende amerikanische Marke in Deutschland auf den Markt zu bringen. Ich weiß, ich suche dir gerade, hast du Kapazitäten für gute Leute?
Immer. Leute können wir immer gebrauchen.
Also jeder, der jetzt zuhört, der sagt, ich habe irgendwie richtig Bock, ein cooles Produkt zu vertreiben oder mitzudenken, oder der vielleicht irgendwie ein großes Kaufhaus hat, eine Serie hat oder sowas und nach Gewichtsdecken sucht, das ist euer Call to Action. Ist es so ein bisschen Full-Circle-Moment, jetzt auch wieder nach Deutschland zurückzukommen? Also sozusagen vor 7...
Fühlt sich richtig gut an, ja. Weil ich war ja jetzt einfach viel, also weg, ne, und habe dann auch jetzt nicht mehr viel mit... Also klar, du kriegst immer noch über die Medien mit, aber du kommst dann vielleicht einmal irgendwie noch in Weihnachten noch nach Nufring, aber jetzt nicht, dass ich irgendwie eine längere Zeit dann auch in Berlin, Hamburg sein kann. Und also ja, für mich ist es wirklich so persönlich auch sehr erfüllend, einfach gerade jetzt wieder hier zu sein und dann irgendwie auch mich mit Leuten auszutauschen und zu sehen, was geht ab hier und was gibt's Neues in Deutschland. Also mir macht's total Spaß.
Spannend. Was ist das Ziel für Deutschland? Also auf was können wir dich in einem Jahr accountable halten?
Ja, also accountable halten. Also ich glaube, dass wir zumindest also um die 10% vom Umsatz, USA-Umsatz hier knacken können. Und ja, die Wellness-Partnerschaften wollen wir aufbauen, Retail wollen wir aufbauen, aber ich glaube auch umsatzmäßig das, was geht hier.
Oh, ich habe ein, zwei, ich schreibe mir einen direkten Namen, ich habe noch zwei, drei gute Leute, die mir direkt einfallen. Du könntest ja aber auch sagen, der amerikanische Markt ist so groß, warum Deutschland? 10% des Umsatzes, also...
Also eine Sache kam natürlich, wir haben uns die ersten 6 Jahre echt nur auf den amerikanischen Markt fokussiert und dann auch jeder jetzt, wenn du halt Gewichtsdecke oder Knitted Gewichtsdecke hörst, ist halt Barabee immer, also wir sind halt mittlerweile ja der Market Leader dort und haben das auch jetzt etabliert und haben ja aber auch insgesamt weltweit die ganzen Patente angemeldet und wir haben jetzt letztes Jahr ist dann das Europa-Patent durchgekommen und für mich war schon immer das Ziel, auch eine weltweite Marke aufzubauen, das praktisch dann... Jemand in Korea oder in Deutschland oder UK, irgendwie wenn es Gewichtsdecke ist, ist halt Barabee. Und dass wir jetzt halt Stück für Stück das dann auch international aufbauen, das wäre so mein Ziel oder Traum.
In möglichst vielen Ländern vertreten zu sein, top of mind, hast du so ein Umsatzzahl, wo du sagst so, das ist das Ziel oder kommt das quasi beiläufig?
Klar, es gibt vielleicht schon ein Umsatzziel, dass man 9-stellig wird, das glaube ich schon.
100 Millionen.
Ja. Oder mehr. Aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so das Hauptziel ist. Es ist eher sozusagen jetzt so, was sind die Länder und wie können wir das runterbrechen? Was ist die Zeit? Und es muss auch Spaß machen. Ich glaube, das ist auch, weil du machst das ja schon 10 Jahre. Also jeder, der irgendwie jetzt gründet und hofft, irgendwie in 2 Jahren irgendwie ist ein großer Exit, das glaube ich, dann muss man sich was anderes suchen. Und es muss halt so viel dann irgendwie auch, dass der Weg sollte auch Spaß machen. Und wenn ich jetzt auch dann zu verbissen sehe, okay, wir müssen jetzt die 100 Millionen knacken, wenn ich jetzt irgendwie nochmal hier in 2 Jahren irgendwie cool in Berlin im Sommer sein kann, ja. Oder dann vielleicht Australien ist noch bei uns auf der, dann irgendwie eine längere Zeit in Australien das aufbauen kann. So dieser Aufbau, gerade diese erste Phase ist was mir halt auch super viel Spaß macht. Und wenn ich jetzt denke, okay, ich kann das jetzt in verschiedenen Ländern irgendwie machen, es gibt halt für mich auch nichts Schöneres.
Der Teil des Lifestyles, ne? Was du früher bei der World Bank gemacht hast und dass du gesagt hast, ich meine Infrastrukturprojekte, jetzt baue ich meine eigene Brand auf, bringe auch ein bisschen Budget mit.
Fühlt sich echt nicht nach Arbeit an momentan. Also von dem her.
Wo ist dein Team?
Wir sind jetzt also in der Produktion mehr als 200 und dann im Corporate Team sind wir 35.
Cool. Auch gute Größe, alle kennen sich noch, also macht Spaß. Wie gesagt, also mit dem Blick auf die Uhr, ich könnte noch über das ganze D2C-Playbook mit dir sprechen und wie du quasi jetzt als Gründerin gewachsen bist, was so deine Top-Learnings waren. Lass uns trotzdem nochmal versuchen, in deinen Worten so, was waren so deine 3, 4, 5 Top-Learnings aus, ich bin irgendwie in meinen 20ern und dann so ein bisschen, ne, ich finde mich irgendwie gerade zurecht, Bildung, welche Uni mache ich, das Segment, dann so ein bisschen die ersten Berufsjahre. Und dann hast du eine komplett neue Rolle eingenommen. Also auch, wie man diesen quasi Perspektivenwechsel gehen kann. Was sind deine Learnings?
Also da auch nochmal zurückzugehen zum Anfang. Also nicht dem Zufall überlassen, dass irgendwie ein Mentor irgendwie zufällig vorbeikommt und dir bei allem da hilft, sondern da echt proaktiv sein, das Netzwerk aufzubauen. Ich glaube, man kann da nicht früh genug anfangen. Also jetzt gerade als Gründer habe ich immer so diese Regel, hab jemanden, der irgendwie 2 bis 4 Jahre vor dir ist, irgendwie da ein Netzwerk irgendwie aufzubauen, wo du halt fragen kannst, wenn es so in diese nächste Stufe geht. Und dann die Peer Group zu haben, also einfach Leute, die so in derselben Sparte sind, in derselben Gruppe, die dich einfach verstehen, weil man braucht so, du hast ja Selbsthilfegruppe, ne? So, man braucht so diese Selbsthilfegruppe und dann auch nochmal irgendwie Leute, die 2 bis 3 Jahre hinter dir sind, dass du so ein Full Circle irgendwie Netzwerk dir aufbaust und da dich dann einfach reflektieren und zu gucken, okay, wie machen die das jetzt? Und das kann auch an der Uni sein oder an der Universität, einfach versuchen, aus seiner kleineren Perspektive rauszukommen und zu schauen, wie weit kann ich über den Tellerrand schauen. Und ich glaube, umso weiter dein Netzwerk gestreut ist, umso mehr Perspektiven kriegst du auch rein, dass du dir dann selber dein Bild machen kannst. Aber wenn du halt gar nicht weißt, was über diesem Tellerrand draußen ist, dann ist es auch schwieriger, irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Also das wäre so, wenn ich jetzt nochmal 20 wäre, einfach zum Cheftreff gehen und da auch mit Leuten sprechen und aktiv sein und wirklich das nicht dem Zufall überlassen.
Perspektiven bekommen, Inspiration. Hast du so 1, 2 Bücher, Podcasts, die dich prägen, die du super gerne gelesen hast, die wir vielleicht nochmal mitnehmen können?
Also Shoe Dog von Phil Knight, der Gründer von Nike, ist glaube ich ein Klassiker. Dann auch, was mir sehr gut gefallen hat, ist von dem Lululemon Gründer, Tiny Stretchy Pants. Das ist ein sehr ehrliches Buch, wo er wirklich über die Höhen und Tiefen schreibt von der Gründung. Da hat man, kann man super viel mitnehmen, weil er praktisch beschreibt von den Early Days, wo er sozusagen da auch Failures gemacht hat in seinem Previous Business bis zum IPO. Wirklich, also so detailliert hat, glaube ich, kein anderes Businessbuch das beschrieben. Und mein Favorite Business Podcast ist Guy Raz, How I Built This.
Okay. Das heißt, in den nächsten Jahren bis zum IPO ist noch ein bisschen der Weg, aber ich glaube, wir haben ja schon mal die Grundlage gelegt. In ein paar Jahren hören wir hier nochmal rein und reflecten das Ganze. Wenn ich, glaube ich, so die letzte Stunde wahrscheinlich jetzt zusammenfassen würde und die Dinge, die besonders hängen bleiben, ist A, ich finde es unfassbar stark und bemerkenswert zu sagen, ich komme aus einem kleinen Dorf, meine Eltern haben nicht studiert. Meine Eltern sagen auch, die studieren, die haben zu viel Zeit. Macht das nicht, sich da durchzusetzen. Ich glaube, das resoniert mit ganz, ganz vielen da draußen. Dann auch das Glück zu haben, jemanden zu finden, der einem die Tür öffnet und sagt so, hey Kathrin, schau doch mal, Studium kann doch irgendwie was sein. Und ich glaube schon, ich habe bei dir gehört, deine Kernwurzel auch immer diese Motivation dabei, Geld zu verdienen. Also dann nicht 100% zu geben, sondern 120%. Ja, ich war gut in der Schule, aber ich habe auch viel geschwänzt, weil ich im Reiterstall am Samstag noch arbeiten musste oder. Das heißt, das ist ja irgendwie auch so ein Merkmal, wo man sich, glaube ich, wiederfinden kann. Und dann auch zu sehen, wie man über die verschiedenen Zeit und die verschiedenen Phasen in neue Umkreise, Umfelder kommt, die einem wieder eine neue Perspektive geben und wo man einfach offen sein kann. Ne? Also von deinem Debattierclub, der dann zum nationalen Debattierclub wurde, wo du dann staatliche Unis gesehen hast, wo du dann im Master das erste Mal Leute getroffen hast, die in Oxford studiert haben, die dir dann eine Idee geben von, was ist eigentlich möglich. Und selbst wenn du aus einem kleinen Dorf oder kleinen Stadt in der Nähe von Stuttgart kommst, kannst du irgendwann mal Columbia oder Harvard machen. There's a way, auch mit ein bisschen Nachhilfe in den Unis, aber das geht. Und das andere, was wieder, ich glaube, ein wichtiges Learning oder wieder eine wichtige Beobachtung ist, diese Top Ivy Leagues, also dieser Mythos an sich. Du lernst nicht die besten Skills, du lernst nicht besser Accounting als alle anderen, aber du lernst, dich mit Menschen zu umgeben, die einen starken Drive haben. Nicht nur businesstechnisch, sondern die fahren mit dem Fahrrad durch Guatemala und machen dabei irgendwelche Fotoprojekte oder sind bei einer NGO in Afghanistan, die dich einfach quasi wieder pushen, wieder einmal weiterzudenken. Und wenn du dieses Mindset dann irgendwann hast und auch irgendwie diese Top-Job landest und sowas, weil es auch das Studium 52.000 kostet, aber du weißt, diese Rechnung geht irgendwann hoffentlich auf. Und dann kommt eigentlich die Phase von Skills. Und das war bei dir quasi dann zu gründen, zu sagen so, okay, also Theorie, Netzwerk, alles schön und gut. Ich habe jetzt reiche Freunde, die haben Couchsurfing, da kann ich schlafen. Aber mir erzählt niemand, wie ich eine Performance-Marketing-Kampagne in den USA mache, wie ich SEO in Deutschland mache und wie ich auf dem kanadischen Markt komme. Also da sich selber rein zu grinden, sich Referenzen einzuholen, gerade am Anfang. Ich meine, 120.000 hat auch nicht jeder, aber trotzdem ist es eine überschaubare Summe, würde ich mal sagen, mit einem Risiko und sich ein Jahr zu geben und dann wirklich reinzugehen. Ich finde es genial, Netflix-Dokus, also Serien zu gucken, wer macht das Stage-Setting, wie kann ich das Ganze platzieren, wie kann ich bei Oprah in die Top-List zu kommen und dann zu sagen, jetzt den Anspruch haben, das globale Ziel, eine über 100 Millionen Brand aufzubauen. Ich möchte top of mind sein. Ich möchte mehr Menschen dabei helfen, gut zu schlafen. Ich werde berichten, wie ich schlafen werde. Also von daher war es eine sehr, sehr intensive, detaillierte und spannende Reise. Vielen, vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast. Und die allerletzte Frage quasi an dich ist, wen würdest du uns empfehlen, mit welchen drei Menschen aus deinem Netzwerk, die du kennengelernt hast, sollen wir uns nochmal unterhalten, weil du glaubst, die haben irgendwie auch eine spannende Geschichte.
Darf es auch jemand aus den USA sein?
Selbstverständlich.
Also ich finde ganz spannend Sarah Kaus, die Swell gegründet hat. Das war so diese Pre-Stanley Cup im D2C-Bereich irgendwie sehr gut unterwegs ist. Dann ist jetzt nicht in meinem Netzwerk, aber ich würde gerne eine Autorin oder einen Autor mal sehen, also vielleicht eine Julie C., um mal zu sehen, wie halt jemand, der irgendwie auch, es gibt ja sehr viele, die irgendwie was schreiben, aber wie sind die, die halt wirklich irgendwie jetzt was reißen oder halt so in diesem nächsten Level sind? So diese gewöhnlichen Jobs, auch jemand vielleicht, der aus dem Handwerk kommt, irgendwie, weiß ich nicht, ein Schreiner oder so, aber irgendwie was ganz Besonderes sich dann irgendwie spezialisiert hat. Das fände ich auch mal ganz spannend. Also jetzt nicht nur Startups, aber auch, wie kann man vielleicht sich halt aus einem normalen Job heraus irgendwie was ganz Besonderes machen und was sind da die Wege, wo man vielleicht irgendwie ungewöhnliche Wege sind. Das finde ich immer ganz spannend.
Sehr gut, machen wir. Kathrin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Reise, für die vielen Learnings. Ich freue mich sehr, dass du beim Gipfel dabei warst, dass du jetzt auch im Podcast dabei warst. Und wir werden mit Spannung beobachten, was quasi die nächsten Tage auf der OMR mit dir passiert und darüber hinaus, wie deine Reise weitergeht. Also vielen, vielen Dank.
Dank dir.